Die Sinnsucher. Ein Psychiater und ein Philosoph im Gespräch. Raphael Bonelli und Markus Fahlefeld sind die Sinnsucher.
Ich begrüße den Wiener Psychiater Raphael Bonelli. Hallo, Herr Bonelli.
Hallo, lieber Herr Fahlefeld.
Ich hatte ja ein Thema vorgeschlagen, in der letzten Sendung schon angekündigt. Es soll mal ein bisschen aktueller werden, und zwar um den Fußball am Rande und um die Begeisterung im Mittelpunkt. Weil Fußball ist ja immer eine Zeit der Begeisterung, auch wenn die Deutschen ausgeschieden sind. Wir zeichnen ja die Sendung ein bisschen früher auf. Die Deutschen sind inzwischen ausgeschieden, die Österreicher und die Schweizer sind noch dran. Die Österreicher am Donnerstag gegen Spanien, die Schweizer am Freitag gegen Algerien. Also welche deutschsprachige Mannschaft noch weiterkommt, das können wir natürlich nicht sagen. Auf jeden Fall die Deutschen nicht.
Also wir Österreicher können das natürlich schon sagen.
Oh, da mal los mit Ihrer Expertise, Herr Bonelli.
Naja, also gegen die Spanier haben wir überhaupt keine Meter. Das muss man in aller Demut sagen.
Ja, es sieht schlecht aus, nicht wahr? Ja.
Na, das schaut gar nicht gut aus. Also das bräuchte schon ein ziemliches Fußballwunder. Aber das ist ja heute nicht unser Thema. Ich wollte gerade sagen, also Sie trauen sich über das Thema Begeisterung, nachdem die Deutschen gerade heute Nacht ausgeschieden sind.
Ja.
Aber ja, es ist ja trotzdem ein wichtiges Thema. Ne?
Ja, weil vor allen Dingen, das fand ich interessant, natürlich war ich enttäuscht. Und es gibt eine Begeisterung, und die hat halt mit dem Fußball zu tun, mit vielen anderen Begeisterungen eben auch, wo die Enttäuschung wie inhärent eingeschrieben ist. Und dann gibt es meines Erachtens Begeisterungen, die ganz jenseits jeder Enttäuschungsmöglichkeit überhaupt entstehen oder bestehen. Aber das ist jetzt schon ein bisschen Vorwegnahme. Ganz kurz zu Ihnen. Sie wussten also, dass die Österreicher gegen die Spanier spielen. Verfolgen Sie Fußball überhaupt? Also ist das Fußball überhaupt die WM für Sie ein Thema?
Ja, also wir Österreicher sind leidgeplagt, weil wir natürlich nicht besonders gut sind und wir begeistern uns immer wieder, wenn wir dann bei der WM überhaupt dabei sind und wir haben immerhin einmal diese Grundrunde überstanden. Aber ich meine, bei einem Österreicher müssen Sie eher über Skifahren reden. Da waren wir ja 30 Jahre lang top, jetzt sind wir auch nicht mehr gut. Also jetzt wird es dann wirklich schwierig mit dem Sport. Also was die größte Begeisterung in Österreich auslöst, ist Córdoba 1978. Wahrscheinlich wissen Sie das gar nicht mehr. Als Deutscher wissen Sie schon.
Natürlich weiß ich das. Ist ein feststehender Begriff.
Naja, also das, auch Deutsche wissen das noch. Okay, das ist gut, weil für uns Österreicher ist das mehr oder weniger der einzige Sieg, der wirklich zählt.
Genau, und für uns ist es das Trauma.
Naja, aber die haben Österreich nachher, glaube ich, 17 Mal noch geschlagen. Aber gut, anyway, also freut mich zu hören, dass das für Sie ein Trauma ist. Das tut der geschundenen österreichischen Seele gut, das zu hören.
Nein, das wird natürlich von den Österreichern, ich kenne ja nun einige und gerade auch so im Weinbusiness oder wenn man so in der Weinwirtschaft oder Weinjournalistik unterwegs ist, dann sind ja viele Österreicher da auch zugegen und da ist Córdoba einfach noch ein ganz feststehender Begriff und vor allen Dingen gab es dann irgendwann auch eine Weinbar in Berlin, die sich Cordobar nannt, betrieben von einem Österreicher.
Na, natürlich.
Und also dieses Thema ist weiterhin virulent.
Ja, ja. Ja, aber das kann man schon österreichischen Minderwertigkeitskomplex nennen.
Ach, ein bisschen, ja.
Das muss man jetzt als Psychiater durchaus konstatieren. Aber also ich finde das lustig, dass Sie es offensichtlich nicht direkt kennen, sondern nur von den Österreichern, die davon schwärmen.
Ja, ich glaube, ich habe es verdrängt, wissen Sie. Aber es war 1978.
Es war, glaube ich, nicht kein besonders wichtiges Spiel. Aber 3-2, Ivernarisch, also also Österreicher leben davon. Aber prinzipiell weiß ich natürlich, was Begeisterung für den Sport ist. Und meine Buben und ich, wir werden auch ein bisschen später einsteigen, uns gute Spiele anschauen. Aber also sagen wir, diese Gruppenspiele haben wir jetzt einmal gelassen, weil also die guten Spiele, glaube ich, kommen erst. Und da werde ich mit meinen Jungs schauen. Also die Zeiten sind ja auch nicht ganz ideal, muss man sagen. Aber ja, also über Begeisterung kann ich schon sprechen. Aber natürlich ist Fußball ja nicht das Ultimative. Okay, in Österreich gibt es einen Saga von einem Sportclub, der heißt Rapid.
Rapid Wien, genau.
Mhm. Rapid Wien. Ja, und die Fans, also manche Fans sagen, Rapid ist meine Religion. Das sagen sie natürlich in einem starken Akzent. Rapid ist meine Religion. Versteht natürlich sonst kein Deutscher, aber Rapid ist meine Religion ist schon ein starker Sack. Ich habe gehört, dass es in Deutschland auch durchaus gibt mit Sportclubs, aber die Rapid-Fans sind berühmt dafür, dass das für sie was ganz Heiliges ist. Also ich habe das eh schon erzählt, aber ich habe einen Freund, der ist Rapid-Fan und der trinkt nur Bier, das grün ist, weil das ist die Vereinsfarbe und keinesfalls darf es halt eine Farbe des Gegners sein. Und also das, so weit kann das dann gehen.
Naja, aber jetzt sind wir schon in einem interessanten Punkt drin, weil ich glaube, die Begeisterung für Sport, überhaupt dann dieses kollektive Anhängersein von, sei es jetzt Dortmund, Rapid Wien, FC Bayern, HSV, was auch immer, und gleichzeitig auch Nationalmannschaften zu haben, das sind ja schon Phänomene, wo eine religiöse Begeisterung abgenommen hat. Das heißt, das Phänomen Sport, und ich habe sogar den Verdacht, dass Sport und Religion viel mehr und viel enger zusammenhängen, als wir uns das vorstellen können. Die Begeisterung für Sport, das Kollektive im Sport, ist erst aufgetaucht, als die Religion im Abnehmen war, um es mit Nietzsche zu sagen, seitdem Gott tot ist. Und das ist ein interessantes Phänomen, dass also die Begeisterung, die vorher religiös konnotiert war, dem Begriffe nach religiös konnotiert ist, und wenn man gerade auf den Ursprung der Begeisterung schaut, also im Griechischen, Enthusiasmus und so weiter, das sind ja alles letztlich geistige, ich überspitze es jetzt, Besessenheiten, dann transformiert sich das aus der Religion irgendwann im 19. Jahrhundert auf den Sport. Und heute haben wir diese kollektiven Begeisterungen, die früher vielleicht eher religiös konnotiert waren, sei es in Prozessionen oder vielleicht auch in Kreuzzügen, und das meine ich nicht moralisch. Und heute haben wir das im Sport. Das ist ja schon mal ein interessantes Phänomen.
Naja, aber das ist schon ein mutiger Sprung, den Sie da wagen.
Immer.
aber da springe ich jetzt nicht aufs Erste mit, weil diese Begeisterungen ja wenig gemein haben. Wenn ich mir jetzt sozusagen die jubelnden Massen anschaue, wenn, was weiß ich, Ronaldo oder Messi oder wer auch immer ein Tor schießt, wie die von den Sitzen springen und sich selbst vergessen, das fällt mir schwer, das in der Religion irgendwo festzumachen, auch in der vergangenen Religion. Das hat ja auch was sehr Kurzfristiges. Also ich war selten in meinem Leben im Stadion, aber ich war eine Zeit lang in Graz und da war ich natürlich Graz-Fan, also Sturm-Graz-Fan. Also war ich jetzt nicht aufgesetzt, sondern das war ehrlich, weil das war eine unbekannte Mannschaft, die aber dann genau wie ich dort war, wirklich gut geworden ist und sogar Champions League gespielt hat. Und da war Real Madrid zu Besuch und ich war zufällig im Stadion, weil ich da Behinderte betreut habe und die wollten gehen und da bin ich halt mit. Und als das 1-0 für Sturm Graz gefallen ist, bin ich, ohne es zu wollen, vom Hocker aufgesprungen und habe herumgeschrien.
Ja.
Da war ich nicht mehr Herr meiner selbst. Und es war natürlich schnell die Ernüchterung da. Und ich glaube, wir haben dann 5-1 verloren oder so, weil es war kurz 1-0 für uns. Und also dieses Aufgehen in der Masse, das hat für mich eher Anklänge an die Nationalsozialisten. Jetzt nicht moralisch gesehen, sondern einfach von der Gruppendynamik her. Mehr in diese Richtung als bei der Religion, weil da finde ich sowas gar nicht, so eine selbstvergessene Euphorie, die auch nicht mehr sich selbst unter Kontrolle hat, das sehe ich da nicht. Also, und ich möchte es auch nicht sagen, das sind lauter Nazis, überhaupt nicht, aber wenn ich mir so einen Reichsparteitag vorstelle, da war ich natürlich nie, aber wo die dann alle sich gegenseitig so animieren und wo man eigentlich Teil eines viel größeren Ganzen ist. Ich glaube, das hat viel mehr Verbindung miteinander, rein psychologisch gesehen, jetzt nicht moralisch,
ja,
als die Religion.
Also, ich wage zu widersprechen. Lassen Sie uns das mal als Dissens festhalten, weil ich glaube zum einen rein historisch jetzt, dass der Niedergang der Religion, also der wirklichen Gottesgeistigkeit in den Massen, mit dem Aufsteigen von anderen Massenbewegungen, und da gehört der Sport definitiv dazu, historisch zusammenfällt, dass die Nationalsozialisten, auch andere Diktaturen, diese Massenbewegungen, die dadurch dann erst möglich wurden, dass die Religion entgottet oder entgeistigt worden war, genutzt haben. Ja, aber das sind eben Phänomene, die am Ende des 19. Jahrhunderts auftauchen und die das 20. Jahrhundert halt weiter bestimmen. Ich halte diese Phänomene für wie ein archaisches Relikt aus religiösen Zeiten, die in eine säkulare oder säkularisierte Struktur, das heißt den Staat, übernommen werden. Der Fußball ist wie so ein Bindeglied davon. Deswegen sind ja auch Nationalmannschaften so ungeheuer wichtig für Nationen wie Deutschland, wie Österreich. Bei der Schweiz kann ich es nicht genau sagen, aber für Spanien inzwischen. Also meine These ist, dass viele religiöse Kräfte, dadurch, dass eben Gott verschwunden ist oder zumindest nicht mehr im Bewusstsein ist, in etwas Säkularisiertes hineinlaufen. Und der Sport ist eine dieser Säkularreligionen oder Phänomene. Und wenn Sie, deswegen komme ich jetzt zurück auf das, was Sie sagen, das hat mit Religion sehr wenig zu tun, diese Begeisterung, man springt auf, man ist außer sich. Also ich war in den Vereinigten Staaten, wo ich ja einige Zeit gelebt habe, bei einigen Evangelikalen, Gottesdiensten und vor allem dann auch bei einigen Baptisten, das sind die vornehmlich schwarzen Kirchen in den Vereinigten Staaten. Und da ist das ekstatisch und enthusiastisch sein, das außer sich sein, ein ganz wichtiger religiöser Bestandteil dieser Gottesdienste.
Mhm. Ja, okay.
Das fängt mit dem Singen an, aber es ist wirklich eine Form der im besten Falle geführten Besessenheit. Und ich sage das nicht moralisch, weil ich, ich sage das nicht moralisch, weil ich finde, ein Gottesglaube hat immer etwas, wo die Besessenheit, das Besetztsein oder das wirklich Gläubige den Menschen so ergreift, dass er nicht mehr er selbst ist, sondern eben vom Geist beseelt. Ich meine, das ganze Pfingstfest ist ein Fest, wo die Einzelnen auf einmal vom Geist beseelt sind und ja auch nicht wissen, weswegen sie auf einmal mit in fremden Zungen, wie es heißt, sprechen können. Also ich würde sagen, die Religion und das Außer-sich-Sein oder ganz tief in sich sein, das sind ja zwei Erscheinungen, die vielleicht gar nicht so unähnlich sind, das gehört schon zusammen und das erlebe ich beim Sport eben auch.
Naja, also mir fallen da jetzt zwei Sachen ein. Das ist ja ein echter Genuss, wenn wir nicht einmal ganz einer Meinung sind.
Ja,
also
super, oder?
Das müssen wir zelebrieren. Als Erste, was mir einfällt, ist, dass dieses Fußballspiel, wo eben dann die Massen rundherum sitzen, 70.000 und herumbrüllen und begeistert sind, erinnert mich ja sehr auch an Brot und Spiele der Römer, ne? Und an die Gladiatorenspiele und an diese blutige Euphorie. Jetzt kann man natürlich sagen, um Ihre These zu stärken, das hat ja die christliche Religion abgeschafft, theoretisch jetzt, um das dann für sich zu nutzen. Dann wäre sie halt wieder, ja, hätte sie die Euphorie wieder aus der Hand geben müssen. Da sehe ich einen engen Zusammenhang, aber ich höre schon aus Ihrer Wortmeldung, dass wir da auch ähnliche Beobachtungen haben.
Ja, ich finde die großartig. Also die Brot und Spiele und die Gladiatorenkämpfe sind definitiv sozusagen ein archaisches Relikt, was heute im Fußball wieder auftaucht. Ja.
Was im Fußball wieder auftaucht oder auch im Boxen oder, ich meine, oder Basketball, aber Fußball ist für uns wahrscheinlich so am nächsten. Ne?
Mhm.
Und das Zweite ist, dass sie gerade Mitte des 19. Jahrhunderts die Religion zu Ende wehnen. Da bin ich halt nicht ganz bei Ihnen, weil natürlich gab es eben dann die sozialistische Massenbewegung, dann die Nationalsozialisten und die Kommunisten, die halt stark atheistisch waren. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg gab es schon noch starke Aufschwünge. Ich meine, die christlichen Kirchen und auch der Islam sind weiter im Wachsen. Also es ist jetzt nicht so, dass die Religion tot ist und schon gar nicht schon lange tot. Also in unseren Landen geht die Religion tatsächlich den Bach runter, muss man sagen. Wahrscheinlich der Islam weniger als die christlichen Kirchen. Aber weltweit würde ich das nicht sagen. Und es gibt auch sehr religiöse Länder, wo man trotzdem Fußball spielt und Fußball begeistert ist. Also für mich sind das eher parallele Realitäten, als dass das eine das andere abgelöst hat. Aber bleiben wir vielleicht einmal bei den Gladiatoren, weil da haben sie ja euphorische Zustimmung signalisiert.
Ja, ich finde das mit dem Ablösen, das ist meine These. Da haben Sie recht. Und die ist natürlich historisch nicht haltbar, wenn man sozusagen auf nicht-westliche Kulturkreise schaut, die ich aber vermutlich innerlich als vom Westen kolonisiert, auch was Fußball angeht, betrachte. Deswegen zählen für mich beispielsweise Länder wie Algerien, gegen das ja die Schweiz antreten wird, erstmal nicht so wirklich, weil das neue Phänomene sind. Aber dieses Massenphänomen Sport, was ja dann auch 1936 Nazi-Deutschland wirklich zu einer Perfektion geführt hat. Das darf man ja auch nicht vergessen, dass 1936 die Olympischen Spiele eigentlich wie eine Blaupause für alle weiteren Olympischen Spiele sind. Und ich sage das ganz unmoralisch. Und die Filme von Leni Riefenstahl, die Ästhetik, das ist alles immer noch gültig, wenn man heutige Filme anschaut. Auch wenn natürlich jeder moralisch ablehnen muss, das ist so, oh nein, nein, damit habe ich nichts zu tun. Aber was ich meine ist, dass der Westen, also das religiöse Mitteleuropa, nenne ich es jetzt einfach mal, wo das goldene Vlies der Geistigkeit hingewandert ist, dass dieses Mitteleuropa irgendwann Ende des 19. Jahrhunderts religiös erschöpft war. Ich sage nicht, dass die einzelnen Kräfte im Menschen, also in dem Einzelnen, versiegt sind, weil ich glaube, der Mensch kann sehr große religiöse Gefühle entwickeln, wenn er denn will. Früher war es vielleicht mehr im Kollektiv möglich. Heute macht er es nur noch ein bisschen verdruckst, weil das Religiöse peinlich ist oder so. Aber in der Öffentlichkeit, in einer modernen Demokratie, spielt ja auch die Religion keine Rolle mehr. Und das religiös Offene und Freie ist ja ein ganz wichtiger Bestandteil dieser berühmten liberalen Demokratien. Also das sage ich jetzt nochmal als Einschränkung. Die Gladiatorenkämpfe, ich halte sie ja ähnlich historisch schon bereits für ein Phänomen, wo die gesamte römische Geistigkeit, die ja immer ein großer Pantheismus war, auch im Abnehmen begriffen war. Und da gibt es dann einen Scheitelpunkt, wo sich in dieser pantheistischen römischen, ich weiß gar nicht, ob ich sie Religion nennen will, Glaube oder Spiritualität, dann etwas materialistisch manifestiert, was dann eben zu diesen Gladiatorenkämpfen zählte, die aber, wie gesagt, die Christen dann, ich würde es auch nicht sagen, übernommen haben, sondern die Christen sind einfach die Urchristen, vornehmlich die halt damals in Rom auch lebten, meistens in den Katakomben, die haben ja sich ganz deutlich gegen diese Gladiatorenkämpfe gestellt.
Ja, das war verboten, klar.
Genau, genau. Und es dauerte sehr, sehr lange. Und ich würde sagen, in Mitteleuropa bis zum 19. Jahrhundert, also bis in die Mitte, in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, bis diese Art Gladiatorenkämpfe wieder erlaubt waren. Ich sehe darin eher das Phänomen, dass das Christentum eben nicht mehr die Massen so anspricht, wie es es vorher getan hat.
Sie meinen, das ist eine Art von Religionsersatz?
Ja, definitiv.
Für die Massen.
Ist mal meine These, Herr Bonelli. Wir müssen ja nicht übereinstimmen.
Ja, nein, also dem kann ich mich eher anschließen, aber ich kann dem eher folgen, als zu sagen, Religion war Mitte des 19. Jahrhunderts zu Ende. Das ist einfach, aber so verstehe ich schon, also dass die, natürlich waren jetzt nicht so die tief spirituellen, die täglich in die Messe gegangen sind, die waren halt nicht auf jedem Fußballplatz, auch teilweise, weil der Fußballplatz ja auch manchmal sogar am Sonntag ist, nicht? Also da, wo es ja eine direkte Konkurrenz gibt. Aber ja, okay, na, damit kann ich schon mehr anfangen. Aber schauen wir uns einmal das Wort Begeisterung an.
Yeah.
Das Lustige ist ja, dass es ja das Wort Fanatismus gibt und das ist ja ganz ein schlechtes Wort. Fanatisch sein ist ja ganz, ganz schlimm. Aber der Fan, der ist wieder gut, obwohl der ja fanatisch ist, das kommt ja vom selben. Also der Fußballfan kriegt eine Ausnahme, so der darf fanatisch sein und es ist ja auch irgendwie, hat ja auch was Kindliches, diese Begeisterung für einen Fußballclub. Ich glaube, es ist ja mehr, glaube ich, wieder so ein männliches Ding, aber viele, viele Männer wissen auch um diese Kindlichkeit, aber zelebrieren das dann trotzdem Aber das geht einfach meistens nicht ins Fanatische. Selbst bei meinem Rapid-Freund, der nur grünes Bier trinkt, ist das spielerisch lustig. Und zuletzt hatte ich kein grünes Bier und habe gesagt, ich habe leider nur ein rotes. Und er hat es trotzdem getrunken. Gut, es hatte 35 Grad im Schatten und er musste ein Bier trinken. Und er hat es dann anstandslos genommen. Ne? Also ja, war halt nichts anderes da. Also was ich sagen will, ist tatsächlich, dass der Fußballfan wirklich nicht fanatisch ist, aber es hat doch dieselbe Wurzel des Wortes. Also vielleicht ist es wirklich so eine Art domestiziertes Begeisterungspotenzial, nicht? Vielleicht hat das was irgendwie.
Ja, das finde ich genau.
Domestiziertes Fanatismus, kann man sagen.
Damit kann ich sehr gut leben. Ich finde ja auch den Begriff Begeisterung eigentlich einen ganz, ganz wunderschönen deutschen Begriff. Es gibt übrigens keine Übersetzung in keiner Sprache, zumindest nicht in denen, die mir geläufig sind. Das heißt, in den romanischen Sprachen oder in der englischen Sprache gibt es keine adäquate Übersetzung für Begeisterung, was ja auch schon interessant ist. Und Begeisterung ist auch ein Begriff, der erst irgendwann Ende des 17., Anfang des 18. Jahrhunderts überhaupt aufgetaucht ist. Also davor gab es das gar nicht. Natürlich war die Sprache auch eher dann Latein, gerade in der Kirche, wo es um Geist ging. Aber der Begriff Begeisterung ist im Englischen eben Ecstasy. Der Fanatism würden Sie sicherlich gar nicht sagen. Enthusiasm, also dass man enthusiastisch ist. Das ist vielleicht noch die beste Annäherung an Begeisterung. Aber selbst im Romanischen, im Spanischen ist es Apasionamento, glaube ich. Also eher was dann auf das Appassion, also auf die vielleicht Mitleidensfähigkeit oder Leidenschaftlichkeit hinzielt. Aber Begeisterung, das ist schon was sehr Deutsches, finde ich. Und ich liebe diesen Begriff nicht, weil er so deutsch ist, sondern weil er so fein ist. Weil Sie sagen, Fanatismus ist irgendwie hineingeheimnist in diese Begeisterung. Und das ist vielleicht diese niedere Form der Begeisterung, das meine ich jetzt aber nicht moralisch, sondern eher auf die materielle Welt, auf meinen Fußballverein, auf irgendwie einen tollen Wein hin oder ein tolles Essen hin, da kann man ja alles begeistert von sein. Aber es gibt eben in der Begeisterung auch eine, und das finde ich immer das Schöne an der deutschen Sprache, eine Ebene, die ganz unabhängig von der materiellen Welt ist. Und ich will nochmal auf etwas zurückkommen, was ich bei der Begeisterung, was ich eben dann erlebt habe, als Deutschland jetzt ausgeschieden ist. Diese Begeisterung für die Nationalmannschaft, für Fußball, für Deutschland hat natürlich eben diese Enttäuschung inhärent, wenn die Begeisterung auf etwas Materielles hinzielt. Also man könnte fast sagen, dass in unseren modernen Zeiten, das ist wieder meine These, sehr gewagt alles, widersprechen Sie mir bitte, dass in unseren materialistischen Zeiten die Begeisterung, wenn sie sich auf die Materie hinwendet, immer mit der Enttäuschung einhergeht. Und da hat die Begeisterung ein leider, finde ich, negatives Potenzial drin. Wenn die Begeisterung sich auf etwas Immaterielles wendet, die Seele, wie gesagt, den Geist, Inhalte, Visionen, dann, glaube ich, ist sie auch frei von Enttäuschungen, weil die Begeisterung sich auf etwas hinzielt, was vielleicht ewig ist oder wahr oder gut oder schön ist. Also das ist jetzt mal so eine These nochmal in den Raum gestellt, Herr Bonelli.
Also das ist sehr philosophisch. Da glaube ich, habe ich einen pragmatischeren Ansatz. Also die Begeisterung, wenn wir uns jetzt die Fußball-WM anschauen, dann ist natürlich die Begeisterung so lang da, solange man weiterkommt. Aber wenn man jetzt wirklich Weltmeister wird, sagen wir mal, das kleine Österreich wird jetzt, kommt jetzt vom, wo sind wir, im 16. Finale, ins Achtelfinale, dann ins Viertelfinale, ins Halbfinale und ich glaube, spätestens dann flippt Österreich kollektiv aus. Und das Finale schauen dann alle. Und würden wir im Finale, keine Ahnung, Argentinien schlagen oder was auch immer, dann glaube ich, dann würden wir richtig ausflippen. Aber irgendwann einmal beruhigt sich das auch. Aber wir sind nicht notwendigerweise, was sagen Sie, enttäuscht.
Genau. Begeisterung, wenn man die Begeisterung eben nicht erfüllt bekommt, in dem Falle jetzt weiterzukommen oder ins Finale oder sogar Weltmeister,
ja, klar.
Dann ist,
naja, dann schon,
ist die Enttäuschung riesig eben.
Naja, weil die Begeisterung ja in sich auch eine Hoffnung trägt, nicht? Also wenn die Österreicher hinfahren und sagen, wir werden eh alle Spiele verlieren, dann ist die Begeisterung. Die Begeisterung ist ja, da ist jetzt was drinnen. Also wir haben die beste Mannschaft ever. Das lese ich jedes Mal, wenn wir irgendwo hinfahren. Und wir werden unglaublich weit kommen. Also die Begeisterung hat ja ganz viel mit Hoffnung zu tun. Manchmal auch mit Illusion. Und wo eine Täuschung ist, da kommt es auch zur Enttäuschung. Ich glaube nicht, dass die Begeisterung prinzipiell die Enttäuschung schon in sich trägt. Nur ich finde, das Abflauen trägt es in sich. Also würden wir sagen, Österreich wird tatsächlich Weltmeister, was ich für vollkommen ausgeschlossen halte. Aber sagen wir mal, das wäre so, dann wäre unser Land wahrscheinlich 2 Wochen lang im Ausnahmezustand, im Positiven. Wir würden herumjubeln und wir würden sogar rot-weiß-rote Fahnen schwenken dürfen, was ja in Deutschland schon, glaube ich, eher problematisch
in
ist. Darüber möchte ich auch noch sprechen. Aber wir dürfen das noch. Und es gibt ja auch Autos, die jetzt schon mit rot-weiß-roten Fahnen herumfahren und die werden nicht verhaftet oder sonst irgendwas. Die dürfen das noch. Aber irgendwann einmal ist das dann auch gegessen und dann fühlen wir uns halt als Fußballmeister, aber irgendwann sind wir dann auch nicht mehr Weltmeister, weil dann gibt es ja die nächste Weltmeisterschaft. Also ich würde es fast ein sexuelles Bild bringen, dass also nach diesem steilen Anstieg kommt irgendwann mal der Abfall.
Ah, nicht?
Also
okay.
Irgendwann ist es dann aus, nicht? Also und dann ist das halt nicht mehr so, wird das halt nicht mehr so heiß gegessen und dann weiß nicht, ob das jetzt unanständig ist, dieses Bild, aber ist mir gerade gekommen. Und da kann man dann auch vielleicht sogar, also manche sind ja nicht enttäuscht nach der Sexualität, aber sie sind ernüchtert irgendwie und dann merken sie, oh, vielleicht, was habe ich getan oder wollte ich gar nicht oder hoppala, ist ja gar nicht meine Frau oder was auch immer. Auf das kommen sie erst nachher, also da kommt dann, und vielleicht ist das ein bisschen so ähnlich. Also gerade wenn ich jetzt mein Erlebnis mit Sturm Graz gegen Real Madrid, erstes Tor, wenn ich das, also da bin ich ja, wie gesagt, aufgesprungen, ohne zu wissen, was ich tue und habe herumgeschrien, obwohl ich also gar nicht der Typ dafür bin. Aber irgendwann wacht man auf, spätestens nach den 2 Gegentoren oder nach dem 3:1 oder 4:1 und sagt, okay, das war doch eine komische Reaktion und tatsächlich gewinnen wir das Spiel doch nicht. Also da ist die Enttäuschung schon drinnen. Aber ich finde, sie ist nicht prinzipiell in der Begeisterung, außer wenn die Begeisterung halt zu hohe Erwartungen oder Hoffnungen setzt, die halt. Ich glaube, die Begeisterung fixiert sich halt auf die unwahrscheinliche Möglichkeit, dass etwas ganz Großes passiert. Und deswegen wird sie oft enttäuscht. Aber nicht notwendigerweise, ne? Und hier haben wir den großen Unterschied zur Religion, weil das ist ja alles sehr kurzfristig. Deswegen stört mich der Vergleich so, weil die Religion, die hat ja eine viel stabilere Begeisterung, wenn sie überhaupt eine Begeisterung hervorruft, über viele Jahre und Jahrzehnte. Wissen Sie, also wenn die Kreuzfahrer nehmen, das ist nicht unbedingt religiös, sondern es war ja auch politisch, aber sagen wir mal, dass die sind religiös motiviert, wenn die nur so lang begeistert sind wie die Fußballfans, dann kommen die ja nicht einmal bis zur nächsten Stadt, ja, geschweige denn ins Heilige Land. Also kommen ja nicht so, die drehen ja gleich wieder um. Ne? Also da braucht schon eine längerfristige Begeisterung. Und wenn ich viele Ordensangehörige mir jetzt anschaue, die ich kenne, oder Priester, die ihr Leben Gott gewidmet haben, dann sind die ja ein Leben lang begeistert und nicht nur ein paar Stunden oder ein paar Tage oder eine Weltmeisterschaft lang, sondern die bauen ihr ganzes Leben auf das auf. Und das ist natürlich weniger euphorisch, dafür viel mehr erdverbunden und vor allem stabiler. Nicht, weil die Begeisterung im Sport ist ja keine stabile Begeisterung. Die ist ja, selbst wenn alles erfüllt wird, wenn Österreich Weltmeister wird, flaut die ab. Irgendwann geht ein Österreicher ohne große Gefühle durch die Welt und denkt sich nicht mehr, ich bin jetzt Weltmeister und so. Das verfliegt und eine religiöse Begeisterung verfliegt einfach nicht so schnell. Kann auch verfliegen, aber das hat viel mehr Stabilität. Deswegen sehe ich da gar nicht so viele Parallelen, aber es widerspreche. Jetzt merke ich, dass ich mir selber widerspreche, weil die Nazis waren auch eher stabil in ihrer Begeisterung.
Ah, schwieriger Punkt,
also,
ja.
Jetzt habe ich mir selber ein Bein gestellt, aber.
Na, aber Sie haben eigentlich bestätigt, was ich sage, wenn ich das richtig verstanden habe.
Aha.
Nämlich, ich sage, es gibt eine Form, ich habe es niedrig genannt, das meinte ich aber nicht moralisch, sondern eben auf die materielle Welt hinbezogen, vielleicht auch eher auf die eigene Gefühlswelt, die dann eben nicht mehr materiell ist. Aber da ist die Begeisterung sehr unstabil, so wie Sie es sagen. Ich habe gesagt, da ist die Enttäuschung mit hineingeheimnis.
Okay.
Es gehört vielleicht zusammen, aber das Instabile dieser einen Begeisterung. Und dann gibt es eine stabile Begeisterung.
Ja.
Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, Sie haben sich nicht widersprochen, weil die Nazi-Begeisterung war sehr instabil, weil spätestens am 9. Mai 1945 war keiner mehr Nazi und hat auch gesagt, er war es nie gewesen, wenn es irgendwie gut ging. Also die Begeisterung für die Nazis immer, ich finde überhaupt das ganz irdische, weltliche, das säkulare, wenn man da von diesen Phänomenen oder Objekten begeistert ist, ist diese Instabilität wie Teil davon. Und man muss immer noch einen hochdrehen und noch einen hochdrehen. Man muss dann Weltmeister werden, um eben nicht enttäuscht zu sein. Jetzt gucken wir mal auf die Begeisterung, die stabil ist. Sie haben die religiöse Begeisterung genannt.
Kann ich da noch schnell?
Na, aber unbedingt.
Und zwar bei den Nazis. Das macht mich jetzt nachdenklich, weil natürlich im Mai 45 war der Krieg zu Ende und natürlich war keiner Nazi, weil wollte ja auch keiner jetzt irgendwie da bestraft werden oder so. Ne?
Ja.
Aber hätte, also ich meine, ist es blöd zu sagen, hätte Deutschland den Krieg gewonnen, aber irgendwie hätten die sich an der Macht gehalten oder hätte es keinen Krieg gegeben oder was auch immer oder hätten die halt Schluss gemacht. Das ist lauter Hättest, die eigentlich so unwahrscheinlich sind, aber egal. Dann wäre die Begeisterung noch länger geblieben. Aber wenn wir uns die DDR anschauen, auch nicht ewig. Also gäbe es die Nazis jetzt seit fast 100 Jahren, wären die nicht mehr so begeistert. Da bin ich bei Ihnen. Also selbst ohne verlorenen Krieg oder so. Also das nutzt sich schon ab, während es die Religion schon über, keine Ahnung, 2000 Jahre gibt es Christentum, Juden gibt es noch einmal so lang, also die gibt es noch immer.
Mhm.
Da haben sie was, aber da kam ja dann als nächstes die Frage, weil sie das dann auch gesagt haben, die brauchen immer noch mehr und so weiter. Konnten die Nazis überhaupt ohne Krieg sich halten oder haben die das notwendig gebraucht? Ne?
Mhm.
Weil die haben einen Krieg angefangen, den sie eigentlich nicht gewinnen konnten. Das finde ich ja irgendwie phänomenal, aber vielleicht ist das schon in dieser diabolischen Bewegung drinnen, dieses immer mehr und immer größer und noch ein Land und Sudetenland, Resttschechei und Polen und Österreich sowieso, hätte ich fast vergessen, hoppala. Vielleicht war das inhärent dieser ekelhaften Bewegung, dass sie immer mehr machen mussten und damit aber auch ihren Untergang selbst eingeleitet haben.
Ja, also darf ich jetzt mal philosophisch werden, ohne Sie vor den Kopf zu stoßen, Herr Bonelli, weil das ist natürlich vielleicht ein bisschen abstrakt, aber es gibt ein wirklich großartiges Buch von Hans Blumenberg, einem der von mir sehr geschätzten Philosophen nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland, irgendwann in den 80er Jahren, glaube ich, gestorben. Und Hans Blumenberg hat ein Buch, eines seiner letzten, das heißt Lebenszeit und Weltzeit. Und er, ohne groß über Adolf Hitler zu schreiben, aber auch gar nicht über das Christliche zu schreiben, aber er nimmt eigentlich Goethe und Adolf Hitler so als Gegenpole und findet das Phänomen, und das ist vielleicht die beste Beschreibung des Diabolischen, darin, dass die Weltzeit, also das Ewige, in ein Leben zusammengezogen wird. Das heißt, wenn Hitler stirbt, soll auch die Welt zugrunde gehen. Und dieses Lebenszeit- und Weltzeitprinzip, wenn man das auseinanderfächert im Sinne von das eigene Leben ist kürzer als die Weltzeit, dann hat man zumindest einen Hinweis darauf, dass man nicht ganz dem Teufel verfällt.
Mhm.
Während ich glaube, dieses nationalsozialistische, zumindest bei Adolf Hitler, dieses Zusammenziehen, seine letzten Worte, wenn das slawische Volk stärker ist als die Deutschen, dann hat es auch verdient, unterzugehen. Also Deutschland, wissen Sie, dieses Selbstzerstörerische, dieses überhaupt die ganze Welt in einen Weltenbrand verwandelnde, das ist jenseits aller, wie ist der Zweite Weltkrieg ausgebrochen, wie war die deutsche Kriegsführung, ganz jenseits davon ist das auf eine Art größenwahnsinnig, was immer ein Hinweis darauf ist, dass da irgendeine Pathologie vorliegt. Und dieses Zusammenziehen von Lebenszeit und Weltzeit im einzelnen Menschen halte ich immer für einen guten Hinweis darauf, weil man dann mal jenseits der Moral bleibt, dass eben da etwas Religiöses im Spiel ist, weil die Weltzeit ist für mich per se die Definition von Religion. Und die Lebenszeit, also die eigene Lebenszeit, steht dazu immer in einem Spannungsverhältnis. Wenn man das in eins setzt, dann fällt man, sagen wir es mal so. Ich will Ihnen aber noch was sagen, weil Sie haben das sehr schön formuliert, wie es da bei den Nationalsozialisten war und der Krieg. Und stelle man sich vor, es wäre weitergegangen in irgendeiner Form, vielleicht auch ohne Krieg oder mit einem anderen Krieg. Ich kann Ihnen nur sagen, dass mein Vater, der Jahrgang 1928 war und wirklich ein begeisterter Hitlerjunge war, wie er schilderte. Er war natürlich die Flakhelfer-Generation. Und mein Vater hat daraus nie ein Geheimnis gemacht, weil er, glaube ich, auch noch zu jung war. Aber er hat sich doch sein Leben lang gefragt, auf einer Ebene, vielleicht nicht auf der allertiefsten, aber immer gefragt, wie konnte das eigentlich passieren, dass ich von etwas, und jetzt seine Worte, so begeistert war. Ich war so begeistert davon, dass ich nicht mir vorstellen konnte, dass wir nicht nur den Krieg nicht gewinnen, sondern dass die Welt uns auch nicht mit Freude aufnimmt, weil er war so deutsch begeistert im Sinne von, an uns muss auch die Welt genesen, das Deutsche ist überlegen und ist besser. Und ich sage das jetzt einfach nicht, um meinen Vater irgendwie in die Pfanne zu hauen, weil er sich das als ständige Frage nach 1945 gestellt hat. Und das Interessante war, er war in die Hitlerjugend eingetreten, irgendwann mit 13, 14 vielleicht, weil seine Eltern nicht wollten, dass er in die Hitlerjugend tritt. Seine Eltern waren sehr hitlerkritisch. Sein Vater war Postbeamter, war nie in der NSDAP. Die Mutter hat von Adolf Hitler nichts gehalten, zumindest aus den Schilderungen meines Vaters.
Mhm.
Und er ist eingetreten, weil es eine revolutionäre Geste gegen die Eltern war. Also sofern man mit 13, 14 so ein bisschen so eine Trotzphase und dann zeige ich mal so, was ich kann, annimmt. Und er ist dann in die Hitlerjugend eingetreten, weil er eben auch so viele Sachen da fand, von Lagerfeuern, Singen, Wandern und so weiter, das ihn ungeheuer angesprochen hat. Also die Begeisterung für das Nationalsozialistische geht ja über den Krieg hinaus. Ich glaube sogar, dass das gar nicht der Mittelpunkt ist. Aber es ist ein ungeheures Phänomen, weil dort vieles, was in einer bestimmten Art deutschsprachiger Spiritualität, Geistigkeit angelegt ist, von Volksliedern über Waldspaziergänge, gesundes Essen, Lagerfeuer, Gemeinschaft, also alles, was nicht das Hässlichste an Deutschland ist, wurde dort genommen und mit einer Begeisterung versehen für Ziele, die dann eben doch am Ende einen diabolischen Charakter hatten, sagen wir es mal so. Ich finde es immer ganz schön, das Ganze nicht so schwarz-weiß zu sehen. Deswegen habe ich meinen Vater gebracht, einfach damit das Ganze auch was kriegt, wo ich ihm niemanden dafür verdammen würde, diese Begeisterung erlebt zu haben. Trotzdem, nochmal zurück zu meiner ersten These, war sie eben eine Religionsersatzbegeisterung. Das hat mein Vater, glaube ich, irgendwann auch erkannt.
Das war sie sicher, aber beim Reden kommt man ja auf neue Gedanken. Trotzdem glaube ich, beantworte ich jetzt meine eigene Frage, trotzdem haben die, also die Begeisterung bezog sich auf eine Hoffnung, die sehr klein war, nämlich wir werden zuerst, Deutschland wird wieder stark, ne? Das ist dann gelungen.
Genau.
Deutschland kriegt neue Länder dazu. Das ist dann auch gelungen mit Österreich und Sudetenland und so weiter. Und das Rheinland wurde wieder militarisiert und so. Nicht? Also das war alles, das war ja fast schon ein Wunder. Und dann ist die Begeisterung immer lauter geworden. Dann haben die echt den Krieg begonnen. Oder sagen wir mal, die Alliierten sind tatsächlich eingestiegen. Und dann war eine kurze Ernüchterung meines Wissens, aber dann gab es ja diese Blitzkriege und diese Siege, die ja eigentlich unglaublich waren, während im Ersten Weltkrieg die Deutschen gegen die Franzosen 4 Jahre lang einen Stellungskrieg hatten, sind die ja durchmarschiert und haben sofort Frankreich genommen und spätestens da war ja die Begeisterung enorm. Das war ja sozusagen viel mehr als Weltmeister. Das war ja völlig unglaublich. Aber ich glaube immer mehr, dass die Begeisterung einfach immer mehr gebraucht hat, dass so eine heidnische, unreligiöse Bewegung, die Religionsersatz darstellt, immer neue Ziele oder neue Begeisterungen braucht, weil die Begeisterung immer abflaut.
Ne? Guter Punkt, ja.
Dann hatten die am Ende halt ganz Europa und irgendwann einmal hat sich natürlich, wie es zu erwarten war, rein strategisch, hat sich das Pendel dann gewandt und dann ging es eigentlich nur mehr abwärts. Und dann waren die Durchhalteparolen, der totale Krieg und alles Mögliche. Und da waren halt dann schon noch viele begeistert, aber dann waren sie eher, sag mal, fanatisch. Ne? Dann waren sie so verbissen, fanatisch, wollten die Wirklichkeit nicht anerkennen. Es gab ja bis 1945 noch Leute, die an den Endsieg geglaubt haben. Das war ja eine propagandistische Meisterleistung, muss man sagen. Eigentlich wusste jeder, der Krieg ist zu Ende, aber da gab es eben noch Begeisterte, weil wir heute beim Begeistert sind, die noch immer geglaubt haben, es kommt die Wunderwaffe, V1, V2. Gab es ja, aber halt zu wenig.
Mhm.
Ich glaube, die Begeisterung, die Hoffnung auf das Unwahrscheinliche, vielleicht können wir das mal psychologisch festhalten oder philosophisch oder wie auch immer, die Hoffnung auf das Unwahrscheinliche. Wenn das eintritt, ist man natürlich sehr freudig überrascht und aber erwartet sich dann irgendwie noch mehr, ne?
Ja, dieses immer mehr, immer weiter, immer höher, immer schneller, sage ich jetzt mal. Das ist schon ein Phänomen dieser, ich nenne sie jetzt einfach mal, materiell tingierten Begeisterung. Ich will trotzdem noch mal sagen, die Begeisterung, die ich von meinem Vater geschildert bekommen habe, war mehr als nur eine Begeisterung nach neuen Ländern, sondern es war ein tiefer Glaube, dass man als Deutscher eine Stellung in der Welt hat und vor allen Dingen die Welt vor vielen schlechten Sachen retten kann. Interessanterweise auch von dem Christentum, was eben als schwach angesehen wurde. Jetzt nur so als Randnotiz. Interessanterweise, er sagte, er hätte Schiller im Tornister gehabt, nicht Goethe. Goethe war viel zu aufgefächert, auch in seinem Pantheismus und in seiner Feinheit. Aber Schiller hatte er im Tornister und er war nach 1945, als er dann die deutschen Klassiker nochmal las, ungeheuer negativ berührt von sich selbst, je sowas geglaubt haben zu können. Also da gibt's dann eben auch so eine Enttäuschung, die sich auf was Geistiges richtet. Aber ich will nochmal zurück zu dem Begriff Begeisterung, weil wir haben jetzt gerade, zumindest wenn ich Sie richtig verstanden habe, festgestellt, es gibt eine Begeisterung ganz wertfrei, die aber eben, wenn man in dem Falle Nationalsozialismus auch begeistert war, durchaus eine diabolische Tingierung haben kann. Gucken wir mal auf das Positive der Begeisterung, weil wir machen, glaube ich, gerade etwas von der Bewegung her. Wir haben über Fußball angefangen zu reden und das ist ein sehr deutsches Muster, was ich in den deutschen Medien kenne. In dem Moment, wo Deutschland dann vielleicht auch mit seiner Nationalmannschaft Begeisterung auslöst, kommen sofort die Leute und sagen, ja, das ist wie bei Hitler oder das ist eben die deutsche Nationalmannschaft ist eigentlich der Vorbereiter für die AfD und für Rassismus und Fremdenfeindlichkeit und so weiter. Also wir sind jetzt interessanterweise abgebogen vom Fußball eben hin zum Nationalsozialismus.
Das ist meine Schuld, ja.
Nein, überhaupt nicht. Das gehört dazu, finde ich, weil um die Begeisterung im Ganzen zu betrachten, gehört dieses etwas Gefährliche, sagen wir es einfach so, der Begeisterung eben auch mit thematisiert, was völlig okay ist. Man sollte das noch nicht verschweigen. Aber gibt es eben auch eine positive Begeisterung, die genauso alltäglich ist wie Fußball? Oder muss diese positive Begeisterung dann immer eine religiöse Note haben?
Ja, natürlich. Nein, es gibt eine Begeisterung. Also ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber landläufig ist es das richtige Wort. Ich bin begeistert von meiner Familie, von meinen Kindern, von meiner Frau.
Ja.
Das sehe ich jeden Tag. Also ich beobachte sie jetzt gerade zwei, wie sie Sand spielen und ich bin einfach begeistert. Also ich vor kurzem bin ich nach Hause gekommen, in der Früh, weil ich war in der Frühmesse und dann standen die drei da, also die drei Kleinen. Und habe ich gesagt, machen wir noch einen schnellen Ausflug vom ersten Patienten und bin mit denen an die Donau gefahren. Wir wohnen sehr nah bei der Donau und dann sind die drei da reingesprungen. Also die können alle drei nicht schwimmen, aber sie haben es dann so geplanscht. Und dann bin ich dort gesessen, habe die drei angeschaut und war begeistert und habe mir gedacht, also 3 Millionen Euro würden mich nicht so glücklich machen wie diese drei Kinder. Und ich war einfach begeistert. Also ich mache dann immer Fotos und schicke die meiner Frau und sage, wie glücklich sind wir und wie beschenkt. Und also, und es ist gut, wenn man auch, also in der Religion könnte man das auch Dankbarkeit nennen oder in der Psychologie Dankbarkeit, aber man kann auch sagen, Begeisterung für das, was man geschenkt bekommen hat. Und insofern, glaube ich, ist das auch ganz wichtig. Ich bin auch begeistert von meinem Beruf. Ich bin einfach, also ich bin so dankbar, dass ich diese Arbeit gefunden habe, dass genug Leute kommen, die mir vertrauen und dass ich das machen kann. Und noch dazu kriege ich Geld bei dieser total super Tätigkeit. Also eben Begeisterung für den Beruf, Begeisterung für die Partnerschaft, Begeisterung. Ich habe das einmal genannt, das Ankommen. Also wenn man ankommt und dann, glaube ich, kann man auch begeistert sein für das, wo man dann ist. Ist das eine brauchbare Antwort?
Ja, unbedingt, weil das weist genau etwas hin. Also wie gesagt, von der allmählichen Verfertigung der Gedanken beim Sprechen ist ja bei uns ein bisschen das Thema auch. Das Ende der Begeisterung ist dann vielleicht nicht die enttäuschte Hoffnung, wie bei dieser niedrigen oder materiell tingierten Begeisterung, sondern das Wunder, dass man ein Wunder erlebt in dem, was einen begeistert. Also das Wunder ist eigentlich etwas, das ist ein, finde ich, da sehr schöner Begriff. Da wundert man sich natürlich auch darüber. Gleichzeitig ist man begeistert davon, dass es überhaupt, man kann es aber auch gleichzeitig nicht fassen. Und es ist eine Dankbarkeit da drin, Also man erlebt dann die Erfüllung als ein Wunder, das eben einem geschenkt wird, während die niedere Begeisterung, wie gesagt die Fußballbegeisterung zum Beispiel, eben dieses Wunder nicht so richtig stabil halten kann. Das geht einfach nicht, weil auch wenn wir Deutschen 1954 von der ersten Fußballweltmeisterschaft als Wunder von Bern sprechen, das war vielleicht sogar damals noch als solches wahrgenommen. Ich glaube nicht mehr, dass wir die Weltmeisterschaft 1990, die Deutschland auch gewonnen hat, oder 2014 wirklich als solches Wunder wahrgenommen haben. Also vielleicht ist das Wunder das Ende einer Begeisterung, die dann in eine Dankbarkeit hinüber diffundiert. Können Sie damit leben?
Ja, damit kann ich leben. Aber wenn ich auf die Uhr schaue, dann haben wir noch 10 Minuten. Und in diesen 10 Minuten haben wir noch 2 wichtige Themen. Nämlich erstens einmal, darf ein Deutscher von Deutschland heute noch begeistert sein? Und die zweite Frage, wo ich Ihnen das Wort abgeschnitten habe, ist nämlich die Begeisterung der Religion, weil das gehört, also wenn wir das nicht machen, ist das schon fast eine Themenverfehlung.
Ja.
Aber ich stelle Ihnen einmal die kleinere Frage, darf ein Deutscher noch begeistert sein von Deutschland? Ist das noch erlaubt? Weil da gibt es ja völlig absurde, ich glaube, die Regenbogenfahne hat moralisch einen höheren Stellenwert in der Zwischenzeit in Ihrem Land als Ihre Nationalfarben.
Also ich habe keine Instanz, um das zu beurteilen. Ich weiß nur von mir, dass wenn ich die Menschen sehe mit deutschen Farben, deutschen T-Shirts, wenn sie sich freuen, wenn Deutschland gewonnen hat, mich freut das ungemein. Also ich sehe da eine kollektive Freude, die ich auch naiv wahrnehme und wunderschön finde. Also ich freue mich, wenn ich das, was Sie gerade sozusagen Begeisterung für die deutsche Nationalmannschaft beschrieben haben, wenn ich das sehe, freue ich mich. Ganz naiv. Und nach mehr frage ich erstmal gar nicht. Ich finde das Intellektuelle, ist das vielleicht gefährlich oder ist da der deutsche Nationalismus? Ich halte das für eine Krankheit, wenn ich jetzt ins Pathologische reinspreche, für eine Krankheit, die sich ständig von allem distanzieren muss und ja nicht mit den Dingen mitgehen kann, weil man eben keine Freude erleben will, die naiv ist. Also dieses Fehlen der Naivität ist meistens das, was dann eben auch zu diesen Urteilen in der deutschen Presse, dass die Fußballnationalmannschaft, der Vorbereiter der AfD oder der Nazi-Herrschaft war, was auch immer, dieser ganze Quatsch. Also ich habe da keine Instanz, das zu entscheiden, sondern ich freue mich und bleib da auch gerne ganz naiv.
Aber ich meine, das Faszinierende ist, dass das überhaupt eine Frage ist, wobei,
genau.
Wobei natürlich aufgrund der deutschen Geschichte ist das natürlich verständlich irgendwie, aber mir scheint halt doch, dass das Kind mit dem Bad ausgeschüttet wird, nicht? Wenn ein Italiener Italien liebt, würde jeder sagen, ja klar, ist er auch ein Italiener, aber wenn ein Deutscher Deutschland liebt, ist er schon im Verdacht. Ne?
Ja, aber nicht für die Italiener. Im Sinne von, kein Italiener schaut auf Deutschland.
Ja, nein.
Genau, sondern nur für die Deutschen. Also es ist eine sehr deutsche Krankheit.
Richtig.
Genau.
Nur für die Deutschen.
Ja, das war nicht ernst. Weil ich sage übrigens, nur um das nochmal abzuschließen, 1933, also die Machtergreifung, war nicht, weil die Deutschen Deutschland so lieben, sondern bereits die Machtergreifung und alles, was danach folgte, ist bereits deutlich geprägt von der Zerrissenheit, die Deutschland mit sich selbst hat. Das heißt, 1933 war nicht aus deutschen Liebe, sondern 1933 war bereits das wirkliche Phänomen, dass die Deutschen eigentlich mit Deutschland gar nichts anfangen und es deswegen restlos übertreiben müssen. Und da haben andere Nationen uns was voraus, aber alle, die heute fragen, darf Deutschland überhaupt so stolz auf sich sein, wiederholen das, was sich bereits seit 1871 in Deutschland angekündigt hat. Also sie machen gar nichts besser oder anders. Meine These, ich sehe den Nationalsozialismus nicht als ein Phänomen der Deutschlandliebe, sondern ich sehe es, und das sieht man ja dann auch am Ende, ein Phänomen dafür, dass die Deutschen zerrissen sind mit ihrer Nation und vielleicht sogar die Deutschland eher hassen.
Also nach Deutschland gehen wir noch einen Stock höher zum lieben Gott.
Gerne.
Und ist jetzt die religiöse Begeisterung aus Ihrer Sicht ganz was anderes oder ist das nur, wie soll ich sagen, eine Sublimierung oder ist das genau dasselbe halt mit anderen Inhalten?
Ich würde erstmal sagen, die religiöse Begeisterung, wie wir modernen Menschen sie kennen, hat mit dieser Begeisterung für die eine Nationalmannschaft eher wenig zu tun, weil wir die Religion ins Private abgeschoben haben und deswegen eine religiöse Begeisterung in der Regel bei uns in den in Anführungsstrichen zivilisierten westlichen Ländern privat bleibt.
Ah, da grätsche ich jetzt kurz rein. Ja? Ich meine, kennen wir sie überhaupt noch, die religiöse Begeisterung? Ich meine, wenn wir uns die Kirchen anschauen, also sehr euphorisch schaut das ja nicht aus. Ne?
Ja, da gebe ich Ihnen recht. Aber ich kenne eine religiöse Begeisterung. Deswegen sage ich das eben.
Ich auch.
Ich kenne sie im Privaten. Wir haben schon öfter über das Denken geredet.
Mhm.
Es gibt Dinge, die mich in Ihren Worten stabil begeistern. Und das ist für mich immer der Bereich, wo ich aus dem Denken in das Göttliche hineinrage. Sage ich jetzt einfach mal so ganz knallhart.
Ja, gut.
Einfach so, um Sie als Wissenschaftler restlos vor den Kopf zu stoßen.
Es gibt eine Darstellung, ich glaube, es ist sogar eine Skulptur, ich bin mir jetzt nicht sicher, von der Therese von Avila, wo sie ein ekstatisches Gesicht macht, in einer religiösen Ekstase einfach, das ähnlich ausschaut wie ein Orgasmus. Also das ist natürlich eine Ekstase, es hört auch wieder auf, nicht? Also es gibt keine religiöse Ekstase über Jahrzehnte, sondern das ist ja auch nur was Kurzes. Es gibt religiöse Begeisterung und ich glaube, ohne religiöse Begeisterung sind die christlichen Kirchen auch tot. Mir scheint, dass die christlichen Kirchen im Moment zu sehr verwalten, zu sehr sich anpassen, zu sehr dem Zeitgeist frönen. Und ich würde sogar sagen, sie treiben den Heiligen Geist aus. Nicht? Die verwalten mehr und überlegen sich viel zu rational, was dürfen wir noch sagen und was nicht. Wo müssen wir dem Zeitgeist Tribut zahlen, was sagen wir nicht mehr. Gerade im katholischen Glauben gibt es ja den Katechismus, also yeah. Welche Punkte streichen wir oder nennen wir nicht mehr, gerade die katholische Kirche ist da ja ganz besonders schwach in der Präsentation der katholischen Lehre, was ja dann keine Begeisterung bei den Jungen hervorruft. Nicht? Junge Menschen wollen harte Kost,
yeah.
Wollen Authentisches, auch etwas, was aneckt, was eben dann am Ende begeistert, weil es in sich stimmig ist. Und dieses Kompromiss machen mit dem Zeitgeist begeistert halt die Jungen überhaupt nicht. Aber was ich halt beobachte, ist halt sehr viele immer wieder neue Aufbrüche, junge Orden, die entstehen. Ich denke jetzt an San Martin, die habe ich jetzt vor kurzem kennengelernt, sondern ganz junge Leute, die halt begeistert neu aufbrechen und wieder, wie soll ich sagen, diesen Schwung des Evangeliums mittragen. Da gab es die Franziskaner im 12. Jahrhundert und die Jesuiten im 15. und 16. Jahrhundert, die immer wieder neu begonnen haben mit diesem selben Geist, eben mit dem Heiligen Geist, neu begeistert.
Mhm.
Und aber im Christlichen gibt es halt auch den Heiligen Geist, der eben dann die Begeisterung auch irgendwie leitet. Und deswegen wird es halt dann nicht fanatisch, ne, sondern ordnet sich das ein. Aber man kann den Heiligen Geist auch wieder verlieren, ne, durch zu viel Borniertheit und Angepasstheit an die Zeit.
Naja, das ist eines der spannendsten Phänomene, finde ich, weil ich sehe, ich bin ja selbst nicht kirchlich, wir hatten das kurz schon mal angesprochen, aber ich finde da den einzigen Sinn in den Kirchen und die katholische Kirche nimmt diesen Sinn in Teilen noch wahr. In Deutschland in weiten schon nicht mehr, aber weltweit erkenne ich das schon so. Die Protestanten haben es ja noch nie gemacht, weil deren größte Lust ist Begeisterung für die Angst. Und man sieht das in der Klimareligion, dass die einfach begeistert sind, davon Angst zu haben. Also damit auch diese Überschneidung zwischen protestantischer Kirche und Grünen. Aber die Bedeutung der Kirchen ist dieses leicht Gefährliche der Begeisterung. Dieses, weil die Begeisterung hat, wie sie aus dem Griechischen kommt, auch immer etwas, was Besessenheit, also außer sich sein bedeutet. Aber kann man vom Heiligen Geist besessen sein? Ja, natürlich kann man das. Und das ist dann was Positives. Besessenheit ist per se nichts Schlechtes. Und die Kirche hat die Aufgabe, das in den Bahnen zu halten, die eben heilig-geistig sind. Und wenn sie der nicht nachkommt, dieser Aufgabe, dann, glaube ich, ist auch die Begeisterung immer auf einem absteigenden Ast Richtung Materialität. So, Endthese, weil Sie machen gleich Schluss.
Herr Wallewell, es ist mir noch nie so schwer gefallen, Schluss zu machen wie diesmal, weil da muss ich jetzt 200 Sachen dazu sagen. Das müssen wir das nächste Mal machen, weil jetzt machen wir beinhart Schluss, weil sonst wird alles rausgeschnitten, was wir hier denken.
Genau, Sie kennen das.
Ja, ich kenne das. Tschüss, lieber Herr Wallefeld.
Tschüss, Herr Bonelli.